Meine Lieben, kurzer Bericht. Ich war heute also in Linz beim Bundesverwaltungsgericht und sehr wesentlich ist der Begriff Gericht. Also das erstinstanzliche Asylverfahren wird von irgendwelchen Leuten im Hochzeit der Flüchtlingswelle 2015 hat man da irgendwelche Sekretärinnen nach einem Wochenendkurs dorthin gesetzt. Abgehandelt und die Berufungsinstanz ist also ein Gericht. Das ist sehr wesentlich. In meinem Fall war es also diesmal eine Dame, die mit einer ordentlichen Richterrobe dort sitzt, die Richteramtsprüfung hat und weiß, wie ein Verfahren zu führen ist. Und es war alles in allem ein wunderbares Erlebnis. Es war, und das möchte ich ganz ehrlich sagen, eine Geschichte, wo man nur sagen kann, Dinge sind in Österreich im Moment ja relativ sehr furchtbar, also pausenlos landen irgendwelche Regierungsmitglieder auf der Anklagebank von irgendjemandem und das ist nicht so erfreulich und es war einfach total schön einfach zu sehen, dass es auch noch ein anderes Österreich gibt, nämlich ein wirklich ordentliches Österreich. Eines, das nicht irgendwie ja nur auf eigenen Gewinn ausgerichtet ist, das hat man heute gesehen im Bezug auf die Dame, die dem Ganzen präsidiert hat. Das ist keine wirkliche Beisitzerin, eine juristische Hilfskraft, die sozusagen auf die Richterlaufbahn sich vorbereitet, respektive zwei Schriftführern, die sehr, sehr gut waren, einer Rechtshilfebeauftragten für den Iraner und einem sehr, sehr, sehr guten Dolmetscher, der wirklich also Gewaltiges geleistet hat. Das war so eine tröstliche Situation für mich. Ich sag's ganz ehrlich, es gibt dieses ordentliche, richtige Österreich noch. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie der Prozess ausgegangen ist. Mein Gefühl ist der, dass der Beschwerde stattgegeben wird und der Asyl erhält, was mich irrsinnig freuen würde, weil dann auch erst im Laufe dieses Prozesses herausgekommen ist, das hat mich sehr, sehr erstaunt, sich der gute Mann im Iran nämlich gewaltig mit den Autoritäten angelegt hat. Ein entfernter Verwandter ist dort der Freitagsprediger, der von der Regierung eingesetzt ist und mit dem hat er so gewaltig gestritten. Auf der einen Seite über die Tatsache der Vielehe, das hat ihm überhaupt nicht gepasst, und der Stellung der Frau. Und auf der anderen Seite ist er dann einmal wirklich offenkundig explodiert und hat ihn niedergeschrien, dass die gesamte religiöse Führung des Irans kein Vorbild ist für einen ordentlichen Menschen, weil die schauen eh nur, dass sie in die eigene Taschen wirtschaften. Und daraufhin ist er dann aus dem Iran geflüchtet. Das war vorher alles ganz unbekannt, das hat er erst jetzt gesagt. Und das ist natürlich auch der Fragetechnik der Richterin zu verdanken, die also wirklich diesen Fall in jede nur erdenkliche Art und Weise ausgelotet hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und nebenbei bemerkt, die religiöse Befragung war mindestens eine Religionsmatura. Also ja, wenn meine besten Maturanten das können, dann bin ich wirklich froh. Der hat jetzt in den letzten Jahren irrsinnig viel Bibel gelesen. Er hat einen wirklich tiefen Glauben aufgebaut und er hat auch sehr, sehr viel gewusst einfach zur christlichen Lehre. Nebenbei die Richterin auch, was auch sehr erfreulich war. Und insofern war das jetzt einfach mal ein gutes Erlebnis. Wirklich, wirklich ordentliche, anständige Leute und ein ordentliches Verfahren. Und ich fand es heute einfach tröstlich. Ich muss das allen Ernstes sagen, ich hoffe sehr stark, dass das positiv für den Antragsteller ausgeht. Ich habe das Gefühl in diese Richtung und kann dazu nur Folgendes sagen, bitte noch Brüder und Schwestern, die hier zuhören, tauft's irgendwelche Leute nicht holodrio, sondern macht's einen beinharten Eintrittsunterricht und notfalls redet ihr mit Händ und Füß und mit Google-Übersetzer. Aber zieht das wirklich ein Jahr durch, dass die eine Grundlage haben, wenn sie in so einen Prozess hineinkommen, dass die dann einfach von einer Dreifaltigkeit reden können. Ja, das geht nicht anders und ich denke, dass ich mich hier sehr, sehr richtig verhalten habe und hoffe darauf eben, dass das so ist. Ich werde euch, wenn ich Nachricht bekomme als Zeuge, wäre ja nur über drei Ecken wieder benachrichtigt, darüber informieren, muss aber einfach sagen, zunächst einmal der ganze Prozessablauf war vorbildhaft. Also das muss man einfach mit aller zur Gebote stehenden Deutlichkeit sagen. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass es dieses ordentliche, gute, richtige, anständige Österreich gibt. Ja, herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Pfarrer im Internet. Ich bin jetzt auf über 5 Minuten. Das heißt, das Thema am besten, wir reaktivieren die Dampfloks, ist natürlich schön. Schau, Österreich hat wirklich alles dran gesetzt, sich wirklich absolut zu 100% von Russland erdgasmäßig abhängig zu machen. Wir haben wirklich keine Chance vergeben, noch abhängiger zu werden. Wir sind erdgasmäßig zu 80% abhängig. Es ist ein reiner Zufall, dass Ex-Politiker ganz tolle Aufsichtsratsposten bei zum Beispiel Gazprom, also dem riesigen russischen Gaskonzern haben und andere ganz, ganz tolle Jobs in russischen Großbetrieben haben. Ist ein reiner Zufall natürlich, okay. Nun hat man bemerkt, dass das vielleicht keine so gescheite Idee war, was natürlich alle seit ewigen Zeiten gesagt haben. Das möchte ich jetzt festhalten, selbst mein längst verstorbener Vater, da war ich noch ein Kind, da haben diese Bemühungen begonnen, hat gesagt, naja, und was ist, wenn es dort einmal einen Krieg gibt, wie heizen wir dann? Also das hat einfach jeder halbwegs vernünftige Mensch gewusst. Nun haben wir natürlich eine tolle Bundesregierung, also jener Teil der Bundesregierung, der ausnahmsweise noch nicht eine Anklage wegen Amtsmissbrauchs oder Steuerhinterziehung oder dem Verbrechen der Untreue hat oder gar Veruntreuung, also die, die noch im Amt sind. Und die machen jetzt natürlich ganz tolle Dinge. Also zuerst einmal sind sie alle irgendwie nach Katar oder so geflogen und haben gesagt, ja, Flüssiggas und so, gibt es tolle Bilder von irgendeinem untergeordneten, ziemlich verwirrt reinschauenden Scheich, der mit ihnen irgendwie was unterzeichnet, wo draufsteht, ja, wenn ihr genug zahlt, verkaufen wir euch ein Flüssiggas, ohne dass wir natürlich irgendeine Infrastruktur hätten, dieses Flüssiggas jetzt dann nach Österreich zu bringen. Das war der erste Gag. Der zweite Gag, der natürlich jetzt seit langer, langer Zeit läuft, ist der, dass man alles getan hat, damit möglichst hohe Erdgasabhängigkeit da ist. Also zum Beispiel hat man die längste Zeit ja die Geothermie vollkommen vernachlässigt. Jetzt muss man gerade für deutsche, niederländische und sonstige Zuhörer sagen, wir haben in ziemlich viel heiße Quellen in Österreich. Also ganz legendär ist ja das Gasteinertal, da schwappt das Radon sogar aus dem Boden raus und da gibt es richtig, richtig heißes Wasser auch. Wien hat die Therme Oberla und unter Wien gibt es ein riesiges Heißwasserreservoir. Und man hat es also wirklich missachtet bis zum geht nicht mehr, damit man wenigstens 80% der Heizleistung von Privathaushalten in Österreich auf Erdgas und so. Und jetzt kommt man drauf, macht jetzt aber auch nichts. Also auch das mit den Windrädern ist also ganz, ganz, ganz schwierig, weil es könnte sich ja wer beschweren. Das könnte sich wer beschweren. Also in Tirol und in Salzburg gibt es einmal überhaupt keine, weil es könnten sich ja dann die Skitouristen beschweren. Und es ist einfach zum Kotzen. Es ist also jede Möglichkeit versemmelt worden, die es überhaupt gibt. Und man sagt also einfach, okay, dann produzieren wir doch einfach noch mehr Energie, sprich meistens noch mehr Dreck. Und da gab es jetzt heute eine tolle Meldung, die war schon von gestern, dass ein altes thermisches Kraftwerk in Betrieb genommen wird. Und zwar ein Kohlekraftwerk. Also es gibt in Österreich schon lange keine Kohlekraftwerke. Auch dieses, das steht in der Nähe von Graz, war dann schon ein Gaskraftwerk. Das ist mit riesen Pomp vor 2 Jahren geschlossen worden, weil wir setzen jetzt nur noch auf erneuerbare Energie. Also ohne, dass wir eigentlich eine ausbauen, aber das fällt dann so vom Himmel, die Windräder und die Solaranlagen. Und das wird jetzt wieder eröffnet, und zwar in der Ursprungsform als Kohlekraftwerk. Mit dem kleinen Problem, dass das ja zwischenzeitlich auf einen Erdgaskraftwerk umgebaut wurde. Das heißt, es muss jetzt in monatelanger Arbeit zuerst einmal wieder umgebaut werden auf ein Kohlekraftwerk. Dann muss am Weltmarkt Steinkohle eingekauft werden, was jetzt auch nicht so einfach ist, und dann dort gelagert werden. Und dann braucht man natürlich, weil das Kraftwerk ist geschlossen, dort gibt es vielleicht nur einen Portier, der hier und da nach dem Rechten sieht, ob wenigstens gestohlen worden ist und so weiter und so fort, da braucht man noch die ganze Belegschaft. Die muss dann erst einmal lernen, mit diesen Kesseln und den Förderanlagen und so weiter und so fort umzugehen. Aber wir haben eine tolle Meldung. Wir, also jetzt können uns die Russen alle gern haben, weil wir reaktivieren also ein Kohlekraftwerk, das in Wirklichkeit ein Erdgaskraftwerk ist, von dem wir keine Ahnung haben, wie wir es in Betrieb nehmen sollen. Aber also Problem gelöst. Und sehen Sie, das ist jetzt so diese dunkle Seite Österreichs. Das ist diese Seite Österreichs, wo man sich denkt, ja, spinnen die jetzt alle? Dass das jetzt ein langwieriger Prozess ist, ja, und wenn wir uns jetzt wirklich voll hineinhauen, überall wo es nur geht, Solaranlagen bauen, überall wo es nur geht, Windräder bauen, dann haben wir eine Chance bis 2050 wirklich sagen zu können, dass uns die Russen eigentlich gern haben können, können wir natürlich nicht sagen, aus dem einfachen Grund, weil Erdgas auch für was Vernünftiges verwendet wird, nämlich in der Papierindustrie, in der chemischen Industrie, in der Düngemittelerzeugung und. Das heißt, dort gehört das Erdgas eigentlich hin und nicht einfach zum Verheizen. Aber bitte. Das heißt auf gut Deutsch, wir tun wieder mal so, als täten wir was und verlassen uns dann drauf, dass irgendwer nach uns kommen wird, der wird diesen ganzen Müll dann wieder gerade biegen. Und hier darf ich erinnern an den Wilhelm Tantine. Das war der große Dogmatiker in Wien, Evangelisch-Theologische Fakultät, eigentlich wirklich der Lehrer der evangelischen Kirche in Österreich, der sich auch furchtbar geärgert hat über viele Zustände, aber bitte, der hat einen ganz wunderbaren Begriff, nämlich den der Geschichtlichkeit. Dass unser Handeln, unser sittliches Handeln, ja nicht nur bestehen muss für diesen Moment, so im Kyo, jetzt komme ich dafür nicht in die Hölle oder so einen Unsinn, sondern es muss auch eine geschichtliche Dimension haben. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich meinen Nächsten nicht umbringe, sondern dass ich auch für die nächsten paar Generationen dafür sorge, dass bei denen noch regnet und sie was zum Essen haben, was ziemlich blöd werden wird für die armen Länder der Welt, weil aus der Ukraine kommt nichts. Und der zweitgrößte Kornkammer Europas, die Po-Ebene, gerade komplett im Vertrocknen ist, weil der Po so unglaublich wenig Wasser führt, dass man nichts bewässern kann. Und größte Teile dort der Ortschaften in der Po-Ebene drehen über Nacht überhaupt schon die Trinkwasserversorgung ab. Und Felder dürfen sowieso nicht mehr bewässert werden, weil halt Trinkwasser zunächst einmal das Zentrale ist. Ja, Geschichtlichkeit, das ist eine ganz wichtige Geschichte in unserem Glauben. Dass unser Handeln auch vor der Geschichte Bestand haben muss. Nicht nur jetzt in diesem Moment. Und ich finde diesen Begriff von Wilhelm Tantine, den er damals in die Theologie eingeführt hat, einfach unglaublich wichtig und unglaublich schön. Aus einem einfachen Grund. Denn der Glaube, das ist jetzt, fast auf, jetzt kommt was total Schönes, ja? Der Glaube befähigt uns dazu, so zu handeln, dass die Zukunft gut oder zumindest besser wird. Ist das nicht voll cool? Also der kleine Hans Spiegel, der hier in Bad Ischl, hat durch die Gnade Gottes die Macht, in seinen Handlungen die Zukunft zu verändern. Und das ist wohl wirklich die absolute Gnade Gottes. Gesegneten Abend uns allen.